Herzlich willkommen zu unserer heutigen Einheit Nachfolge um jeden Preis. Das ist ein Thema, das hat schon vor uns Menschen immer wieder bewegt und vor allem einen jungen Mann aus der Bibel, wo ich uns zunächst mal die Bibelstelle für diese Einheit vorlese. Da heißt es, ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus, Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was meinst du denn mit gut? Erwiderte Jesus. Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote hältst. Welche Gebote denn? Fragte der junge Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht schlecht über andere reden. Achte deine Eltern und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Daran habe ich mich immer gehalten. Was muss ich denn noch tun? Wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete, wenn du wirklich das ewige Leben haben willst, dann verkaufe, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Schatz erwerben, der dir nicht mehr verloren geht. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Das ist eine Jesus-Begegnung der so ganz anderen Art, ohne Happy End, ohne gutes Ende. Wie ist das möglich? Dieser junge Mann, der uns hier geschildert wird, hatte es trotz seines Alters schon zu etwas gebracht. Er kam zu Reichtum und hatte ansehnliches Vermögen. Und dennoch erkannte er zugleich, dass Vermögen, Besitz und auch Karriere nicht alles sind im Leben. Ihn beschäftigte die Frage nach dem ewigen Leben. Was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? So fragte er Jesus. Er hatte bereits erkannt, dass das Erreichen der eigenen Ziele und das Erreichen auch von irdischem Reichtum nicht alles ist im Leben. Er beschäftigte sich mit der wichtigsten Frage des Menschen, nämlich nach dem, was kommt nach unserem Leben. Wie kann ich selig werden? Wie komme ich in den Himmel? Und umgetrieben von dieser Frage tritt er nun in ein Zwiegespräch mit Jesus ein. Jesu Antwort ist so völlig anders, als wir oder er es vielleicht erwartet hätten. Er stellt zunächst eine Gegenfrage. Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. In der Frage des jungen Mannes nach dem rechten Maßstab für gutes Verhalten verweist Jesus auf seinen himmlischen Vater und seine Gebote. Jesus will also nicht eigenmächtig selbst den Maßstab für Gut und Böse setzen, sondern er richtet sich nach dem Maßstab des Vaters. Deshalb nimmt Jesus bei der Aufzählung der konkreten Gebote auch nur die Gebote, die sich vor allem auf unsere Mitmenschen beziehen. Auf die Nachfrage des jungen Mannes, um welche Gebote es denn gehe, nimmt Jesus einige der 10 Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und kein falsches Zeugnis reden. Ehre Vater und Mutter und deinen Nächsten. Es sind alles Gebote der sogenannten zweiten Tafel der 10 Gebote. Die Gebote also Nummer 4 bis 10. Sie handeln vom Verhalten des Menschen gegenüber seinen Nächsten, also seinen Mitmenschen, und nicht um die Gebote von uns Menschen gegenüber Gott. Diese Gebote 4 bis 10 münden dann im Doppelgebot der Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dem jungen Mann damals und auch vielen Christen heute ist diese Antwort zu einfach. Das soll alles sein? Die Gebote halten? Was braucht es noch? So fragt der junge Mann. Er will es also genau wissen. Deshalb geht Jesus auch einen Schritt weiter und zeigt ihm letztlich seinen wunden Punkt auf. Er weist ihn quasi auf seinen blinden Fleck hin, indem er sagt, verkaufe alles, was du hast, Gib es den Armen, so wirst du dir einen Schatz im Himmel erwerben, der dir nicht mehr verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Hier geht es also nicht darum, dass aller Besitz schlecht wäre und an die Armen abgegeben werden müsste. Dies wäre eine Fehlinterpretation der Aussage Jesu. Vielmehr deckt Jesus bei diesem jungen Mann den blinden Fleck auf. Er führt ihn quasi zu einer Art Selbsterkenntnis. Eine Selbsterkenntnis darüber, was letztlich handlungsanweisend für das Leben dieses jungen Mannes ist. Was sein Leben bestimmt, was es ausmacht. Sein Reichtum hindert ihn letztlich, ganze Sache mit Jesus zu machen. Sein Besitz machte ihn unfrei, das zu tun, was Jesus von ihm forderte. Das Traurige an dieser Geschichte oder in dieser Begegnung mit Jesus ist die Tatsache, dass der junge Mann weg von Jesus geht, ihm also nicht nachfolgt, weil für ihn der Preis zu hoch war. Er tritt also nicht in seine Nachfolge ein. Er entscheidet sich, einen anderen Weg zu gehen. Sein Reichtum war ihm wichtiger als das, was Jesus von ihm wollte. Und da kommen wir zur Frage, die auch uns beschäftigt. Wodurch bin ich unfrei? Was macht mich in meiner Entscheidung, Jesus nachzufolgen, unfrei? Welche Dinge hindern mich in meinem Leben, Jesus konsequent nachzufolgen? Also das zu tun, was Jesus von mir möchte. Nachfolge um jeden Preis. Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Wir hören in der heutigen Einheit einige Beispiele von Missionaren aus ihren Einsätzen, aus ihrem Leben, was es konkret bedeutet hat für sie, einen Preis zu bezahlen, um Jesus konsequent nachzufolgen.
Hallo!
Hallo!
Wir heißen Deborah und Ben Siedel. Wir haben drei Kinder, zwei Söhne und gerade eine frisch geborene Tochter. Und wir sind jetzt wieder zurück nach Deutschland. Wir haben im Tschad gearbeitet und in einem Straßenkinderprojekt mit Zai Life. Und genau.
Ja, ich freue mich über das Thema von heute, weil ich finde, als Jünger unterwegs zu sein, ist nicht immer einfach. Das ist auch der Fall in der Mission. Muss man manchmal bereit sein, auch was zu bezahlen dafür. Und vielleicht können wir auch ein bisschen sagen, wie es uns ging damit. Für mich zum Beispiel persönlich muss ich sagen, ich musste meine Karriere zum Beispiel aufgeben. Ich habe nicht mit meinem Beruf in der Mission gearbeitet. Wir haben in einem Straßenkinderprojekt gearbeitet. Und davor hatte ich eigentlich ein Ingenieurstudium gemacht und dann eine Doktorarbeit dazu. Genau, und das habe ich alles aufgehört, um 2 Jahre Bibelschule zu machen und nach Afrika zu fliegen. War nicht so einfach oder nicht so. Die Kollegen konnten sich nicht vorstellen, warum ich überhaupt sowas machen würde. Genau, und das war schon eine wichtige Entscheidung für mein Leben.
Ja, und also das Ding ist, dass man halt, natürlich, man hat einen anderen Standard, den man, je nachdem in welches Land man geht, jetzt bei uns speziell im Tschad, hat man einen anderen Lebensstandard natürlich gelebt, dass man nicht warmes Wasser hatte und kein trinkbares Wasser aus der Leitung und es halt auch heiß war. Und solche Umstände halt oder auch lebensmitteltechnisch man natürlich nicht so einen Luxus wie hier hatte oder dass man abends groß ausgehen konnte, weil man einfach sicherheitstechnisch, auch wenn es dunkel wurde, zu Hause bleiben sollte, weil wir auch gerade in der Hauptstadt gearbeitet haben. Und das Ding ist, natürlich hat man einen anderen Lebensstandard, den man hier einfach also dann aufgeben muss. Aber für mich persönlich war das jetzt nicht ein Riesenopfer. Natürlich ist ermüdender, die Arbeit dann da einfach mit den Umstellungen und allem. Und manchmal wünscht man sich natürlich auch mal irgendwelche Leckereien von Deutschland. Käse. Genau. Genau, das gehört natürlich dazu, aber das ist eigentlich nicht so herausfordernd. Da gewöhnt man sich dran, umso mehr freut man sich, wenn man dann doch mal im Heimataufenthalt ist. Und das war für uns oder für mich persönlich war es eher auf die Familie und die Freunde zu verzichten, weil das natürlich kann man nicht in der Weise an dem Leben teilhaben, wie wenn man in Deutschland vor Ort wäre. Und das fällt natürlich manchmal na schwer halt, gerade wenn irgendwelche Herausforderungen einfach in der Familie oder Freunde sind, man gerne für die da wäre oder sowas, ist halt die Distanz da. Das, genau, das gehörte für mich so zum Opfer quasi dazu.
Ja, und wenn man zurückkommt, manchmal hat man den Eindruck, die Verbindung ist irgendwie anders, weil wir haben dann 2, 3, 4 Jahre dort gelebt und sie in Europa und das Leben ist anders geworden. Die haben da weitergelebt und wir auch und irgendwie sind die Beziehungen schon anders geworden. Deborah hat schon von Umstellung gesprochen. Ich glaube, das ist auch, es gibt auch Mühe. Ist auch schwierig, wenn man in einer anderen Kultur ist, muss man oft eine andere Sprache lernen oder mehreren Sprachen sogar. Die Temperaturen waren anders im Tschad. Natürlich, das war auch richtig heiß, das war auch manchmal anstrengend. Die Tschader haben auch ein anderes Gefühl für Lautstärke zum Beispiel. Man ist immer dort ein Ausländer und das sieht man von weitem. Und die Kultur kennenzulernen, ist man wie ein Baby am Anfang. Hat man keine Ahnung vom Leben, muss man alles lernen und das ist mühsam. Ja.
Genau, das ist mühsam, aber ja, Nachfolge hat einfach immer seinen Preis. Und das wird ja auch mehrmals ja, von Jesus betont. Das hat seinen Preis und wie wir jetzt ein paar Beispiele gesagt haben, das waren besondere Herausforderungen für uns. Aber es lohnt sich auch. Also Gott hätte es ja eigentlich, müsste er uns gar nicht dafür belohnen, dass wir uns in seinen Dienst stellen. Das ist eher seine Gnade, dass er uns gebrauchen will, obwohl wir so viele Fehler haben. Aber es lohnt sich einfach schon allein vor Ort, dass also Gott füllt das, was man gibt, auch einfach gibt einem das in riesenfacher Menge zurück. Also er hat uns dann, wenn Familie und Freunde uns gefehlt haben, hat er uns dort vor Ort einfach auch mit den anderen Missionaren zum Beispiel eine neue Familie geschenkt oder gerade auch mit den Tschadern, mit denen wir enger zusammengearbeitet haben, die sind zu Brüdern und Schwestern für uns geworden oder mit den Straßenkindern. Genau, das war einfach dann auf andere Art und Weise halt wie er uns schon hier auf Erden quasi dafür belohnt hat, für den Dienst und das, was uns vielleicht gefehlt hat, mit anderen Dingen ausgefüllt hat, was einfach ein Riesengeschenk von Gott war. Und aber der größte Lohn ist ja eigentlich dann unser Ziel, wieso wir da sind im Land, ja, dass wir Menschen für Gott gewinnen wollen. Und das ist ja der größte Lohn. Und Gott gibt eben nicht nur den Lohn für die Ewigkeit, dass vielleicht ein Mensch von Gott berührt wurde und für die Ewigkeit gerettet ist, sondern einfach beschenkt uns so auch schon mit allen möglichen Überraschungen, die wir vielleicht gar nicht erwartet hätten.
Ja, also Nachfolge hat einen Preis, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man in die Mission geht, egal ob Kurzzeit- oder Langzeiteinsatz, ich glaube, es kommt auch darauf an, was deine Einstellung ist, weißt du? Gehst du, weil du Lust hast, was anderes zu entdecken, Abenteuerlust oder weil du nur raus aus deinem Elternhaus willst, vielleicht, um Ruhe zu haben und was anderes zu sehen? Oder bist du wirklich auch bereit zu dienen und da an deinem Platz, wo Gott dich gestellt hat, wirklich ihm zu dienen und den anderen Menschen, die da sind, auch zu dienen.
Ja, und das Geniale ist halt, dass man auch in seiner Beziehung zu Gott einfach auch andere Erfahrungen macht, weil es einfach so ein Ausnahmezustand quasi und einfach eine andere Welt ist, in der man arbeitet. Und also einfach die Beziehung zu Gott auf nochmal einer anderen Ebene lebt. Und einfach wir gerade auch in unserem Projekt mit den Straßenkindern sehr gemerkt haben, wie abhängig wir von Gott sind, weil wir prozentual gesehen ist die Rate nicht besonders hoch, dass Straßenkinder schaffen, von der Straße wegzukommen ganz. Aber durch Gottes Gnade wussten wir immer wieder, wir sind abhängig von ihm. Letztendlich kann er es nur machen. Und das war einfach auch eine wichtige Lektion für uns zu lernen, dass wir einfach nichts bewegen können, dass alles von Gott abhängt und genau, er uns einfach dafür gebrauchen will und wir dazu bereit sein müssen, ihm zu dienen, egal in welchen Bereichen jetzt, ob es jetzt mit unserem Job ist oder mit Gaben, die wir vielleicht schon kennen. Manchmal entdeckt man auch in der Mission ganz andere Gaben, von denen man vorher gar nichts wusste. Mhm. Genau. Ja, das sind mal so unsere Eindrücke. Ich hoffe, es hat euch vielleicht weitergeholfen und ihr könnt uns auch gerne kontaktieren, wenn ihr noch mehr Fragen habt oder einfach mehr hören wollt. Genau, dann meldet euch einfach bei uns.
Ja, also zu der Frage, was uns der Dienst hier kostet, wollte ich euch erstmal was sagen, was es uns nicht gekostet hat. Denn als wir uns vorbereitet haben auf den Auslandsdienst, da hatten wir schon relativ viele Vorstellungen oder auch Befürchtungen davon, was alles kosten würde, auf was man alles verzichten müsste. Und also im Bereich auf Familienplanung oder die Möglichkeiten, die Kinder haben würden und so weiter. Und vieles davon war für uns überhaupt nicht dran. Und haben wir auch inzwischen schon wieder vergessen von den sorgenvollen Gedanken, die man sich da so gemacht hat. Andererseits gibt es auch wirklich Sachen, wo es sich teuer anfühlt, hier zu sein und die sich auch manchmal nach Verlust anfühlen. Bei mir ist da so ein Thema gesehen werden und Anerkennung von anderen Menschen. So, als wir hier ankamen, haben wir uns gesagt, wir wollen nicht den Wert unseres Dienstes davon abhängig machen, was andere davon halten oder was andere auch von uns sagen. Und daran haben wir uns auch immer wieder erinnert. Aber trotzdem fühle ich mich oft irgendwie nicht gesehen und mache mir das schon auch manchmal zu schaffen. Zum Beispiel gibt es so eine Begrüßung, wenn man sich kennt, aber ein paar Tage nicht gesehen hat, dann sagt man Wabuse, das heißt, you are lost, du bist verloren. Und mich ärgert das manchmal, weil ich denke, ich bin überhaupt nicht verloren, ich bin die ganze Zeit zu Hause, bin schwer am Schuften, auch wenn du das vielleicht nicht siehst. Und sag dann aber brav, da wo nett, ich bin wiedergefunden. Ein anderes Beispiel ist, dass unser Nachbar letztens da war und ich hatte ihn auch eine Weile nicht gesehen. Wir kennen uns aber eigentlich recht gut. Und er fragte mich ehrlich bemüht, wie ob ich denn wieder gesund bin. Und ich war dann etwas verwirrt, ob er meine Lungenentzündung vor einem Jahr meint oder dass ich vor einem halben Jahr mal eine Nacht im Krankenhaus verbracht habe. Ich wusste dann nicht so richtig, wie ich darauf reagieren sollte. Für mich blieb hängen, alles, was der Mann von mir weiß, ist, dass ich krank war. Und was man sonst noch so macht, das merkt irgendwie keiner. Es gibt zu den Projekten sehr viel Lob und Dank. Aber zu dem, was ich so mache, das gibt es wenig Feedback. Das kriegt kaum einer mit. Ja, ich finde das nicht schön, aber ich bin auch dankbar dafür, dass Gott mir durch diese Situation auch hilft oder mich daran erinnert, dass ich meine Anerkennung bei ihm suchen soll und dass ich die nicht bei anderen Menschen finden muss. Und er mich so auch immer freier macht, also anderen gefallen zu müssen.
Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die ich vor einiger Zeit im Dorf erlebt habe. Ich war an einem Sonntag im Dorf, durfte an einem Gottesdienst teilnehmen und nach dem Gottesdienst, der ungefähr 4 Stunden so im Dorf dauert, saßen wir noch im Pfarrhaus zusammen, aßen etwas und es wurde langsam spät und ich wurde ein bisschen unruhig, weil in der Gegend, wo wir hier sind, ist es sehr bergig und die Kirche, die wir besucht haben, ist schon recht weit außerhalb gewesen und es hatte eine schwierige Zufahrt, also wirklich eigentlich nur einen kleinen Weg, den man da benutzen musste, um da hinzukommen, wo eigentlich kaum ein Auto langfuhr und ich hatte nun etwas Sorge, es wurde später und so wie jetzt auch gerade fing es langsam an zu regnen. Und ich wusste, an meinem Auto funktioniert das Allrad nicht. Und fängt loszukommen. Und als wir dann unterwegs waren, die ersten Meter hinter uns, fing es dann richtig an zu schütten. Und kurze Zeit später stand ich also mit meinem Auto fest und kam um eine Linksbiegung nicht mehr rum. So, wie es jetzt auch regnet. Da es jetzt hier auch gerade anfing zu regnen, mussten wir kurz die Position ändern. Ich blieb also stecken mit meinem Auto und versuchte da irgendwie weiterzukommen. Es ging nicht, Räder treten durch. Wir saßen fest und ich wusste auch ziemlich schnell, ich kann da jetzt auch nicht mehr viel machen, außer eigentlich das Auto stehen lassen und irgendwie versuchen nach Hause zu kommen und das Auto später abholen. Bevor es dazu kam, habe ich aber ganz kurz gebetet und wirklich gesagt, Jesus, du siehst uns hier und ich bitte dich einfach, hier auch einzugreifen. Und ich kann jetzt hier nichts mehr tun, aber ich weiß, dass du was tun kannst. Und dann habe ich nochmal einen Schlüssel umgedreht, Gang reingelegt und mein Auto sprang wirklich aus diesem Matschloch raus und den ganzen Weg dann hoch, das war ungefähr so ein knapper Kilometer noch, der wirklich schwierig war, der jetzt inzwischen auch fast ein Fluss war, weil es so stark regnete, sehr schlammig, sehr steinig, sind wir also mit einer Leichtigkeit diesen Berg hochgefahren und es fühlte sich für mich an, als würden wir nicht wirklich fahren würden, sondern als wenn uns da wirklich jemand so rausziehen würde, ja, als wenn da dann wirklich jetzt eine Bindung wäre zwischen meinem Auto und irgendwie Gott, der uns da am Abstellteil da rauszieht. Und oft ist es so auf solchen Fahrten, dass man irgendwie sehr wackelig fährt und aufpassen muss mit dem Schlamm, mit dem Abrutschen und so und dann immer so ein bisschen auch in Gefahr ist. In dem Fall war das irgendwie alles total vergessen. Es ging straight bis zu der nächsten größeren Straße mit einer wirklich enormen Leichtigkeit voran. Und das war ein schönes Erlebnis für mich, wie es sich lohnt, wirklich das auf Gott zu setzen und darauf zu vertrauen, dass er eingreifen kann.
Wir haben nun gemeinsam einen kleinen Eindruck bekommen, was es kosten kann, als Jesus-Nachfolger, als sein Jünger weltweit unterwegs und aktiv zu sein. Manches habt ihr vielleicht genau so erwartet und manches überhaupt nicht. Deborah Siedl hat von Nahrungsmitteln, von Trinkwasser, von Stromversorgung gesprochen, worüber wir uns hier kaum Gedanken machen. Aber im Tschad ist es wirklich anders, unzuverlässiger, unregelmäßiger und vor allem nicht täglich und zu jeder Zeit verfügbar. Sie sprach auch davon, dass der enge Kontakt mit Freunden oder Verwandten nicht so möglich ist, dass man nicht so sehr am Leben der anderen in Europa teilnehmen kann. Das hat auch damit zu tun, dass das Internet nicht immer aktiv ist, funktioniert und zur Verfügung steht. Also Instagram, WhatsApp, andere Social Medias, es funktioniert nicht immer. Wärst du bereit, für eine bestimmte Zeit darauf zu verzichten? Ben Siedl sprach davon, dass er seinen Beruf als Ingenieur aufgegeben hat und einen ganz neuen Weg als Nachfolger Jesu eingeschlagen hat. Wärst du bereit, diesen Preis zu bezahlen und den sicher gemeinten Job hier in Deutschland aufzugeben, dich in eine ganz neue Aufgabe hineinführen lassen? So war es bei Ben Siedl. Nun kann es aber auch genau das Gegenteil sein. Dein Beruf ist deine Berufung. Bleib zunächst in deinem Beruf und sammle Berufserfahrung. Mach zunächst noch das Masterstudium und sammle Berufserfahrung. Warum? Weil Jesus gerade dich mit deiner fachlichen Qualifikation und deinen Kenntnissen gebrauchen möchte und dir sagen will, wo sein Platz für dich ist. Weil unsere einheimischen Geschwister weltweit genau von deiner fachlichen Qualifikation lernen möchten und mit dir gemeinsam Herausforderungen aller Art anpacken möchten. Gemeinsam den Weg gehen, fachlich und geistlich. Und weil die Qualifikationen immer wichtiger werden, um überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung oder eine Arbeitsgenehmigung im Ausland zu bekommen. Wichtig ist an der Stelle nur, dass deine Qualifikation dann nicht das wird, was dich festhält, was dich ausbremst, was für dich handlungsanweisend ist. und was dich schlussendlich daran hindert, Jesu Berufung und seiner Platzanweisung zu folgen. Was mich sehr berührt hat, sind die Kosten, die Juliane Rottmann erwähnt hat. Fehlende Anerkennung, treu arbeiten und Aufgaben erledigen, die niemand wahrnimmt. Wer macht das schon gerne? Und das in einer Zeit, in der jeder möglichst noch mit Bild, per WhatsApp alles verteilt und teilt, um einige Likes zu bekommen. Und da bewusst zu sagen, meine Anerkennung kommt nicht von Social Medias, kommt nicht zunächst von Menschen, sondern zuallererst von Gott, dem Auftraggeber. Die Kosten, der Preis ist vielfältig. Und Nachfolge Jesu ist in diesem Sinne nicht kostenlos. Ich bin jedoch mit Christoph Samuel Rottmann einverstanden und einig, Gott selbst hilft, auch um die Kosten zu tragen. Und er hilft in festgefahrenen Situationen. Er gibt in jeder Situation genau das, was nötig ist. Er gibt oft mehr, als wir erwarten. Glaubst du das? Ich möchte gerne noch einmal drei Fragen wiederholen, die Achim Gecke zu Beginn der Einheit gestellt hat. Was hindert dich konkret, Jesus nachzufolgen? Was oder wer ist bei dir handlungsanweisend? Und zum Schluss, woran hängst du? Ich hoffe nicht, dass du heute traurig weggehst, weil auch dir der Preis zu hoch ist, Jesus nachzufolgen. Ich hoffe und bete, dass du eine ehrliche Antwort auf die Frage findest, was du konkret festhältst, was dich unfrei macht und letztlich hindert, Jesus nachzufolgen, was im Weg steht, um mit deinem Beruf und seiner Berufung unterwegs zu sein. Ich wünsche dir, dass dieser Tag, die Vorträge und Predigten, aber auch die Kontakte und Begegnungsmöglichkeiten hilfreich sind, Antworten auf die Fragen zu finden und mit deinem Beruf und seiner Berufung durchzustarten. Um Nachfolger zu sein, benötigt es jemand, der vorausgeht, Jesus. Und mit ihm möchte ich jetzt noch sprechen und beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns immer wieder zeigen möchte, was es bedeutet, dir nachzufolgen und so zu leben, wie es dir gefällt. Danke, dass du in einem jeden deiner Nachfolger lebst durch deinen Geist und dass du in uns und durch uns wirken möchtest. Danke für jeden, der heute eine ehrliche Antwort sucht, was ihn festhält, gefangen hält oder ausbremst, um dir nachzufolgen. Gib du selbst die Antwort und schenke du Befreiung. Zeig du den Weg, den jeder Einzelne als dein Jünger gehen soll. Und lass diesen Tag dazu beitragen, dass Menschen zum ersten Mal oder ganz neu ihre Berufung finden und deinen Willen tun. Amen.